Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 29. Juli. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Auch heute lesen wir alle Bibelstellen aus der Übersetzung Neues Leben und die einzelnen Textstellen sage ich jeweils vorher an. Und dazu wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Zweites Buch Chronik, Kapitel 24 und 25. Joasch lässt den Tempel instand setzen. Joasch war 7 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 40 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter war Zibja, sie stammte aus Beersheba. Solange der Priester Jojada am Leben war, tat Joasch, was dem Herrn gefiel. Jojada wählte 2 Frauen für Joasch aus, und er bekam Söhne und Töchter. Einige Zeit später kam es Joasch in den Sinn, das Haus des Herrn wieder instand zu setzen. Er ließ die Priester und Leviten rufen und sagte zu ihnen: Geht in die Städte Judas und sammelt von allen Israeliten Geld ein, damit ihr das Haus eures Gottes jedes Jahr instand setzen könnt. Geht jetzt und haltet euch nicht auf. Aber die Leviten ließen sich Zeit. Da ließ der König den hohen Priester Jojada rufen und fragte ihn: Warum hast du den Leviten nicht befohlen, in Juda und Jerusalem die Abgabe einzuziehen, die Mose, der Diener des Herrn, der Gemeinschaft Israels für das Zelt Gottes auferlegt hat? Denn die gottlose Atalia und ihre Söhne hatten das Haus Gottes verfallen lassen und hatten die heiligen Geräte aus dem Haus des Herrn für den Götzendienst des Baal missbraucht. Deshalb befahl der König nun, einen Kasten anzufertigen und ihn am Tor vor dem Haus des Herrn aufzustellen. Dann wurde in ganz Juda und Jerusalem bekannt gemacht, dass man dem Herrn die Abgabe zahlen solle, die Mose, der Diener Gottes, den Israeliten in der Wüste auferlegt hatte. Die führenden Männer und das Volk brachten nun alle voller Freude Geld und legten es in den Kasten, bis er voll war. Immer wenn die Leviten den Kasten zu den Männern des Königs brachten und diese sahen, dass er voll war, kamen der Schreiber des Königs und ein Beauftragter des hohen Priesters, nahmen das Geld und der Kasten wurde wieder an seinen Platz zurückgebracht. Dies taten sie Tag für Tag und es kam eine große Summe zusammen. Der König und Jojada gaben das Geld den Aufsehern über die Bauarbeiten am Haus des Herrn und diese stellten Steinmetze und Zimmerleute an, die das Haus des Herrn wieder instand setzen sollten. Auch Kunstschmiede wurden beauftragt, mit Eisen und Bronze das Haus des Herrn auszubessern. Die beauftragten Männer arbeiteten schwer und kamen gut voran. Sie richteten das Haus des Herrn nach den ursprünglichen Plänen wieder her. Als die Arbeiten abgeschlossen waren, brachten sie das übrig gebliebene Geld dem König und Jojada. Damit wurden die für das Haus des Herrn benötigten Gegenstände bezahlt, Geräte für den Gottesdienst und für die Brandopfer, Schalen und andere Gefäße aus Gold und Silber. Solange Jojada lebte, wurden regelmäßig Brandopfer im Haus des Herrn dargebracht. Jojada wurde sehr alt und starb schließlich im Alter von 130 Jahren. Er wurde bei den Königen in der Stadt Davids begraben, weil er so viel Gutes bewirkt hatte für Israel und für Gott und sein Haus. Jojadas Reformen werden wieder aufgehoben. Aber nach Jojadas Tod kamen die führenden Männer Judas und verneigten sich vor dem König, und er hörte auf ihre Ratschläge. Sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Vorfahren, und beteten stattdessen Aschera-Bilder und Götzen an. Wegen dieser Schuld wurde Gott sehr zornig auf Juda und Jerusalem. Der Herr schickte Propheten, die die Menschen zur Umkehr bewegen sollten, und sie warnten, aber das Volk wollte nicht auf sie hören. Da kam der Geist Gottes über Sechaja, den Sohn des Priesters Jojada. Er stellte sich vor das Volk und sagte: »So spricht Gott, warum missachtet ihr die Gebote des Herrn? Ihr könnt nur verlieren. Weil ihr den Herrn verlassen habt, hat er jetzt euch verlassen.« Da verschworen sie sich gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl vom König im Vorhof vom Haus des Herrn. König Joasch hatte die Liebe und Treue vergessen, die Sechajas Vater Jojada ihm erwiesen hatte, denn er ließ seinen Sohn ermorden. Sechajas letzte Worte waren: Der Herr soll es sehen und sie dafür zur Rechenschaft ziehen. Das Ende von Joaschs Herrschaft. Zu Beginn des nächsten Jahres zog das aramäische Heer gegen Joasch. Die Aramäer drangen in Juda und Jerusalem ein und töteten die führenden Männer des Volkes. Die Beute schickten sie ihrem König in Damaskus. Sie griffen nur mit einem kleinen Heer an, doch der Herr half ihnen, ein viel größeres Heer zu besiegen. Das Volk von Juda hatte den Herrn, den Gott seiner Vorfahren, verlassen. So wurde nun das Strafgericht an Joasch vollstreckt. Als die Aramäer abzogen, blieb Joasch schwer verwundet zurück. Seine eigenen Männer verschworen sich gegen ihn, weil er den Sohn des Priesters Jojada hatte umbringen lassen. Sie ermordeten ihn in seinem Bett. Er wurde in der Stadt Davids begraben, aber nicht in den Königsgräbern. Dies waren die Verschwörer: Josachar, der Sohn der Ammoniterin Schimat, und Josabad, der Sohn der Moabiterin Schomer. Die Geschichte seiner Söhne, die Weissagungen über ihn und der Bericht über seine Instandsetzung des Hauses Gottes sind in der Schrift zum Buch der Könige enthalten. Nach Joaschs Tod wurde sein Sohn Amazia König. Amazia herrscht in Juda. Amazia war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter war Joadan. Sie stammte aus Jerusalem. Amazia tat zwar, was dem Herrn gefiel, aber nicht von ganzem Herzen. Sobald Amazia seine Herrschaft gefestigt hatte, ließ er die Männer hinrichten, die seinen Vater ermordet hatten. Die Kinder der Mörder aber ließ er nicht töten, denn er hielt sich an das Gebot des Herrn, das im Gesetzbuch von Mose steht. Eltern dürfen nicht für die Sünden ihrer Kinder und Kinder nicht für die Sünden ihrer Eltern mit dem Tod bestraft werden. Jeder soll nur für seine eigene Schuld hingerichtet werden. Amazia versammelte die Männer von Juda, ordnete sie nach ihren Sippen und gab jeder Sippe aus Juda und Benjamin einen Anführer. Dann führte er eine Zählung durch und stellte fest, dass er 300.000 Mann für sein Heer hatte. Die Soldaten waren alle mindestens 20 Jahre alt und geübt im Umgang mit Speer und Schild. Darüber hinaus hatte er 100.000 erfahrene Soldaten aus Israel angeworben, denen er 100 Talente Silber bezahlte. Doch ein Mann Gottes kam zum König und sagte: »Mein König, wirb keine Truppen aus Israel an, denn der Herr ist nicht auf der Seite Israels. Er wird den Leuten aus Ephraim nicht helfen. Wenn du meinst, mit ihnen zusammen stark zu sein, so kann Gott dich vor dem Feind zu Fall bringen. Gott hat die Macht zu helfen oder zu stürzen.« Amazia fragte den Mann Gottes: »Aber was wird aus den 100 Talenten, die ich für das Heer Israels bezahlt habe?« Der Mann Gottes erwiderte: »Der Herr kann dir sehr viel mehr geben als das.« Also entließ Amazia die angeworbenen Truppen und schickte sie zurück nach Ephraim. Doch damit zog er sich ihren Zorn zu und sie kehrten sehr wütend nach Hause zurück. Dann nahm Amazia all seinen Mut zusammen und führte sein Heer ins Salztal, wo sie 10.000 Männer aus Seir töteten. Weitere 10.000 Männer nahmen die Judäer gefangen, brachten sie auf einen Felsen hinauf und stürzten sie von dort hinunter, sodass sie beim Aufprall starben. Währenddessen raubten die angeworbenen Söldnertruppen, die Amazia wieder nach Hause geschickt hatte, mehrere judäische Städte zwischen Samaria und Bet-Horon aus. Dabei töteten sie 3.000 Männer und machten reiche Beute. Als Amazia nach dem Sieg über die Edomiter zurückkehrte, brachte er Götzen der Einwohner von Seir mit. Er stellte sie als Götter auf, verneigte sich vor ihnen und verbrannte Weihrauch für sie. Da wurde der Herr sehr zornig auf Amazia. Er schickte einen Propheten zu Amazia, der ihn fragte: Warum hast du Götzen eines Volkes angebetet, die nicht einmal ihr eigenes Volk vor dir beschützen konnten?« Doch der König fiel ihm ins Wort und sagte: »Habe ich dich etwa um Rat gefragt? Schweig, oder ich lasse dich töten.« Bevor der Prophet ihn verließ, sagte er zu ihm: »Ich weiß, dass Gott beschlossen hat, dich zu vernichten, weil du das getan und meinen Rat nicht angenommen hast.« Nachdem er seine Ratgeber befragt hatte, forderte König Amazia von Juda König Joasch von Israel, den Sohn von Joahas und Enkel Jehus, mit folgenden Worten heraus: »Lass uns gegeneinander kämpfen und sehen, wer der Stärkere von uns ist.« Doch König Joasch von Israel antwortete König Amazia von Juda: »Draußen in den Bergen des Libanon schickte eine Distel einer Zeder die Botschaft: Gib meinem Sohn deine Tochter zur Frau. Doch in diesem Augenblick kamen die wilden Tiere vorüber, die auf dem Libanon leben, und zertrampelten die Distel. Du magst stolz auf deinen Sieg über Edom sein und noch mehr Ehre suchen, doch nun bleib zu Hause. Warum willst du Streit anfangen, der dir und den Einwohnern Judas Unglück bringen wird?« Doch Amazia wollte nicht hören, denn Gott hatte beschlossen, sie zu vernichten, weil sie die Götter der Edomiter angebetet hatten. So rüstete König Joasch von Israel zum Krieg gegen König Amazia von Juda. Die beiden Heere bezogen in Beth-Shemesh in Juda Stellung. Juda wurde vom israelitischen Heer besiegt und die Männer flohen nach Hause. König Joasch von Israel nahm König Amazia von Juda, den Sohn von Joasch und Enkel Ahasjas, in Beth-Shemesh gefangen und brachte ihn nach Jerusalem zurück. Dort riss Joasch die Jerusalemer Stadtmauer auf einer Länge von 400 Ellen ein, vom Ephraimstor bis zum Ecktor. Er nahm alles Gold und Silber und die Geräte aus dem Haus des Herrn, die in der Obhut von Obed-Edom gewesen waren. Auch die Schätze aus der Schatzkammer des Palastes erbeutete er. Dann nahm er Geiseln und kehrte nach Samaria zurück. König Amazia von Juda, der Sohn Joasch, lebte nach dem Tod von König Joasch von Israel, dem Sohn von Joahas, noch 15 Jahre. Alle weiteren Ereignisse während Amazias Herrschaft sind im Buch der Könige Judas und Israels beschrieben. Nachdem Amazia den Herrn verlassen hatte, kam es in Jerusalem zu einer Verschwörung gegen ihn und er floh nach Lachisch. Doch seine Feinde schickten ihm dorthin Männer nach, die ihn töteten. Sie brachten seinen Leichnam auf einem Pferd zurück und er wurde bei seinen Vorfahren in der Stadt Davids begraben. Erster Korinther, Kapitel 1, die Verse 18 bis 31. Die Weisheit Gottes. Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. In der Schrift heißt es: Ich will die Weisheit der Weisen vernichten und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen, die Schriftgelehrten, die glänzenden Redner? Gott hat sie zu Narren gemacht und ihre Weisheit als nutzlosen Unsinn entlarvt. Obwohl die Welt von der Weisheit Gottes durchdrungen ist, konnten sie ihn durch ihre Weisheit nicht finden. Gott hat eine Botschaft, die unsinnig erscheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. So fordern die Juden Zeichen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie Nichtjuden, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Der scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker als die Menschen sind. Erinnert euch, liebe Brüder, dass nur wenige von euch in den Augen der Welt weise oder mächtig oder angesehen waren, als Gott euch berief. Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird, und es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist, damit kein Mensch sich je vor Gott rühmen kann. Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft. Den hat er zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. In der Schrift heißt es: Wer stolz sein will, soll auf das stolz sein, was der Herr getan hat. Psalm 22, die Verse 19 bis 31. Sie teilen meine Kleider unter sich auf und würfeln um mein Gewand. Aber du, Herr, entferne dich nicht von mir. Du bist meine Stärke, komm mir schnell zu Hilfe. Rette mich vor einem gewaltsamen Tod und beschütze mein kostbares Leben vor diesen Hunden. Entreiße mich aus dem Rachen des Löwen und rette mich vor den Hörnern dieser wilden Stiere. Du hast mich erhört. Meinen Brüdern will ich deinen Namen verkünden und dich vor der ganzen Gemeinde ehren. Lobt den Herrn, alle, die ihn fürchten. Ehrt ihn, ihr Nachkommen Jakobs. Erweist ihm Ehrfurcht, ihr Nachkommen Israels. Denn er hat die Augen nicht vor dem Leid des Bedürftigen verschlossen. Er hat sich nicht abgewandt, sondern hat seine Hilferufe gehört. Dich will ich loben vor der ganzen Gemeinde und will meine Versprechen vor allen, die dich anbeten, erfüllen. Die Armen sollen essen und satt werden, und alle, die den Herrn suchen, werden ihn loben. Euer Herz soll für immer leben. Die ganze Erde wird den Herrn anerkennen und zu ihm zurückkehren. Die Menschen aller Völker werden sich vor ihm verneigen, denn der Herr ist König und er herrscht über die Völker. Die Reichen der Erde werden ein Fest feiern und anbeten. Vor ihm werden sich alle Menschen verneigen, die geboren werden, um zu sterben. Kommende Generationen werden ihm dienen, ihnen wird man vom Herrn erzählen. Wie gerecht er ist, das werden sie einem Volk berichten, das erst noch entsteht. Denn er hat gehandelt. Sprüche, Kapitel 20, die Verse 8 bis 10. Wenn ein König zu Gericht sitzt, dann unterscheidet er das Böse vom Guten. Wer kann sagen, ich habe mein Herz gereinigt, ich bin rein geworden von meiner Schuld? Ob zweierlei Maß oder zweierlei Gewicht, beides verabscheut der Herr. Soweit die Bibellese für den heutigen Tag. Für heute möchte ich euch auch noch gerne die Losung des Tages mit auf den Weg geben. Diese steht heute in Hiob, Kapitel 1, Vers 21. Ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Und aus 1. Timotheus, Kapitel 6, die Verse 7 und 8. Wir haben nichts in die Welt gebracht, darum können wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns damit begnügen. Ja, und damit wünsche ich euch heute noch einen ganz wunderbaren, schönen, fröhlichen, aber vor allem einen ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch morgen wieder rein, dann lesen wir weiter. Wir freuen uns drauf. Also dann macht's gut. Tschüss.